Lars, mein Lieber.
Guten.
Ganz herzliche Grüße aus Dresden. Ich freue mich, dass wir trotzdem noch zusammenfinden. Jetzt so
in kurz vor Weihnachten.
Eiligen und heiligen Zeit da mehr oder weniger, weil bei uns ist ja immer so ein bisschen Land unter. Und
es ist verrückt. Ich nehme mir gefühlt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren, naja, seit 10 Jahren nehme ich mir vor, einen ganz entspannten Dezember zu haben. Und niemals klappt es. Und alle um mich herum, alles wird vor sich hergeschoben, Aufträge, wir haben da nochmal Geld, machen Sie nochmal dies, machen Sie nochmal das. Oder irgendwie, wir müssen noch das erledigen, wir müssen das noch zu Ende bringen. Und ach, und übrigens, ganz furchtbar.
Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, diese langen Adventswochenenden. Also wenn man jetzt faktisch 5 Wochen hat vor Weihnachten, also vom offiziellen Startschuss, sprich erster Advent an, oder die kurzen, wenn man eigentlich nur 4 Wochen hat, irgendwie hat man immer das Gefühl, jedem fällt kurz vorher ein, dass er doch noch schnell irgendein Geschenk kaufen müsste oder irgendeinen Firmenkunden, Überraschung, was ja auf der einen Seite toll ist, also wir sind ja dankbar für die vielen Aufträge, aber es ist manchmal an ihnen schon richtig, also Druck.
Ach, siehe,
also
da auf den letzten Meter. Ganz vergessen, du musst mir nochmal, ich habe da noch, nee, ich habe dieses Jahr gar nichts.
Ja, ich hab dich auch lieb, ja, genau.
Ich habe dieses Jahr gar nichts. Ich habe das, also.
Aber der Grund, warum wir jetzt fast nicht zueinander gefunden hätten, ist ja in dem Sinne ein anderer bei dir. Also du warst ja fast der Schuldtragende und du bist jetzt nicht im Büro.
Nein.
Und du bist ja auch nicht in Dresden. Wo bist du?
Nein, ich bin im schönen Hamburg, sitze hier an einem Fleet, an einem Büro. Das ist ganz lustig, ich bin ganz kurz über der Wassergrenze, habe so meine Fenster, wenn ich jetzt hier zeigen könnte, sehen aus wie auf einem Schiff, die werden so zugeschraubt.
Wow. Auch.
Und ich sitze im Keller, im Produktionskeller der Deutschen Meeresstiftung, weil wir die unterstützen, weil wir Projekte mit denen zusammen machen. Ich mich endlich mal für irgendwas Sinnvolles engagieren möchte und nicht für diesen ganzen Fernsehbums. Da sitze ich jetzt hier und habe heute einen ganz aufregenden Tag vor mir. Und deshalb müssen wir uns mal beeilen, Silvio. Jetzt komm mal zum Punkt. Mhm. Ja? Na, jetzt kommst du.
Worum geht's da bei der Meeresstiftung? Also ist das
die Deutsche
gefährdete Arten und Klima und oder?
Genau, und einfach alles. Also die Deutsche Meeresstiftung, wie der Name schon sagt, engagiert sich fürs Meer. Das ist, die haben da verschiedene Bausteine, da gibt es auch Bundesverband Meeresmüll, gehört auch noch dazu, da gibt es ein Forschungsschiff, heißt Aldebaran, das um die Welt fährt, und die machen ganz viele Projekte mit Kindern, also wo es darum geht, Kinder so früh wie möglich auf Verschmutzung aufmerksam zu machen, mit denen irgendwie mit dem Boot raus aufs Meer zu fahren, dass sie selber mal Wasserproben nehmen können, Bodenproben, also Sache. Das wird aber auch am Bodensee gemacht. Die fahren Elbe und Rhein hoch und runter, um zu dokumentieren, wie verschmutzt die Flüsse sind, wie schlecht es denen eigentlich geht, weil ja alles, was in dem Fluss ist, irgendwann in dem Meer landet. Die haben jetzt auch gerade ein Filmprojekt unterstützt, was total abgefahren ist, oder ist überhaupt nicht, als eine Tragödie. Die haben in der Elbe so Plastikmüll. Ich glaube, da haben wir das nicht schon mal erzählt, aber anyway.
Ich glaube nicht, nein.
Dieser Film ist auch gerade in die Kinos gekommen und quasi so ein Sender ist in die Elbe geworfen worden, den hat man am Polarkreis gefunden. Also einfach, um nochmal diesen Weg zu zeigen, wo überall unser Müll hindriftet. Jetzt nicht nur Plastik und Mikroplastik, das ist in aller Münde, aber auch eben auch einfach alles andere, ne? Und dann natürlich auch die Gewässerbelastung, ja, was wir alles so in die Flüsse einleiten. Denn der Großteil des Mülls im Meer kommt natürlich aus den Flüssen. Ja, kommt jetzt, das sind keine direkten Reste von Schiffen oder von Fischerei, die natürlich auch ein Riesenproblem darstellen mit diesen Geisternetzen, wobei da auch ganz viel geht's um Bildung, ja, die auch die Fischer und die Fischereiindustrie eben einfach aufzuklären. Leute, ihr müsst das Müll, also ihr müsst euren Müll trennen, behalten, ihr könnt nicht auf hoher See alles ins Wasser werfen. Da haben wir auch ein Projekt zum Beispiel in Griechenland, da sind so Taucher, die letztlich in kleine Häfen gehen, sich die Fischer schnappen und mit denen Mülltrennung beibringen. Üben. Ja, üben, beibringen.
Ja.
Also sind die Ersten, die da mal hinkommen und den Müll eben trennen. Das heißt, Leute, bringt den Müll, den ihr auf See produziert, wieder mit. Also kaputte Netze, kaputtes Angelzubehör, all so ein Zeug, und wir trennen das nach Plastik, nach Alu, nach sonst was. Das hat total viel geholfen, weil die Fischer an sich schon verstehen, dass es irgendwie keine schlaue Idee ist, seinen Müll ins Wasser zu hauen, weil das ist ja ihre Grundlage.
Lebensgrundlage.
Genau, ihre Lebensfinanzierung. Und das ist Wahnsinn, dass es hauptsächlich wirklich darum geht, die Menschen aufzuklären und die zu bilden. Ja.
Wir hatten über die Sache mit der Elbe schon mal gesprochen in der Flaschenpostfolge. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich finde gerade so ein
dann habe ich doch schon mal über diese Drift-Geschichte erzählt, aber man kann es gar nicht oft genug machen.
Wollte ich gerade sagen, das war mein Ansatz, dass man es gar nicht oft genug erwähnen und irgendwie darstellen kann, weil eigentlich ist es erstaunlich, also es nimmt den größten Teil des Erdballs ein, das Wasser, und wir gehen so schändlich damit um, ist ja wahrscheinlich wie bei Menschen genauso, also die Haut ist ja das größte Organ, wir gehen so schändlich damit um. Das ist aber, glaube ich, nicht das einzige Problem, und da möchte ich den Bogen vielleicht so ein bisschen spannen, ohne die Sache irgendwie zu verharmlosen. Es gibt ja noch weitere eigentlich Umweltprobleme oder Umweltkatastrophen derzeit, die uns jetzt in den nächsten Tagen, in den Feiertagen richtig zu schaffen machen, und das ist unter anderem die Vogelgrippe. Also sind dir die Gänsepreise mal aufgefallen?
Nein, und zwar deshalb, weil ich dieses Weihnachten nicht in Deutschland verbringen werde. Und das ist, fühlt sich ganz hervorragend an, muss ich an der Stelle gestehen. Ich muss also, wir am 22. um 14:40 hebt das Flugzeug ab. Ich gestehe, ich fliege mit dem Flugzeug, mit der gesamten Familie. Und ich muss mich um keine Weihnachtsbäume kümmern, um keine Gänse, um keine, um all diesen Kram nicht. Und das macht mich wirklich... Es macht mich wahnsinnig glücklich, habe ich festgestellt. Ich muss auch keine Familienrunden fahren und all diese Sachen.
Ja, es ist doof, wenn es zur Last wird. Also die Freude, ich mag das schon, also Weihnachten bei der Familie zu verbringen, und bin froh, dass ich nicht wegfliegen darf.
Also Frau und Kind, muss. Also quasi die, das Kernelement von der Herzen. Familie nehme ich mit. Also das.
Okay. Schön, dass du dich dazu entschlossen hast. Aber viele beschäftigen gerade die aktuellen Geflügelpreise, die
sich ja
teilweise verdoppelt,
verdreifacht
haben. Ja, teilweise also zumindest. Sprich, wenn du jetzt die Verbrauchsebene ganz weit unten beim Discounter angehst, dann sind es da teilweise 20-30%, die also neben den üblichen Verteuerungsraten sich dort ergeben haben. Beim normalen Metzger und oder bei der Bio-Company zahlt man teilweise 3-4 Euro mehr für eine Bio-Gans. Das sind so um die 20 Euro ungefähr pro Kilo. Beim Bauern zahlst du, wenn du es dort direkt holst, zwischen 60 und 90 Euro pro Gans. Also es sind auch so ungefähr um die 3 Euro pro Kilo. Bei sehr elitären Feinkostgeschäften zahlst du um die 130 bis 180 Euro pro Gans. Und selbst die von uns so sehr... begehrten polnischen Gänse haben teilweise den Preis verdoppeln müssen. Es sind ja 1 Million Gänse, die allein aus Polen importiert werden.
So ein Weihnachtsfest entvölkert also ganze Gegenden.
So ungefähr. Also es ist einiges. Also 1 Million Gänse aus Polen finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Aber eben auch, wenn man sich überlegt, dass allein 500 bis 700.000, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, wie die aktuell sind, durch die Vogelgrippe leider nicht auf den heimischen Tisch, sondern irgendwo in der Schredderanlage landen werden. Das finde ich schon enorm. Also man redet halt ganz bewusst nicht darüber, um einfach so diesen ethischen Ansatz dabei zu wahren oder eben um kein schlechtes Gefühl aufkommen zu lassen, wenn man eine Gans isst. Also finde ich erstaunlich und hat viele schon Stocken erschrecken lassen und auf die anderen Geflügelarten. Geflügel ist ja so auf Platz 2 in der allgemeinen Konsumliste zwischen Schwein und Rind. Und wir konsumieren so um die 60, 70 Kilo pro Jahr, also so in der Gänze gesehen.
Geflügelfleisch und viele springen auf Ente oder gesamt?
Geflügelfleisch.
Wow.
Nicht wenig. Also
ja, nicht wenig ist ja charmant beschrieben, es ist schon sehr, sehr viel.
Wobei ich glaube, dass in dieser Statistik laufen, also es ist ja eine Industrie, die 5,2 Milliarden, glaube ich, also ein Gesamtumsatz von 5,2 Milliarden, das ist nicht wenig, was da umgesetzt wird. Und ich glaube, in dieser Statistik laufen ganz viele Sachen, also auch das nicht konsumierte Fleisch mit rein, was halt weggeschmissen wird. Und dadurch, dass wir auch relativ viel sowohl im Supermarkt als eben auch zu Hause wegschmeißen, ist das ja einiges. Aber wie gesagt, also es wird nicht kommuniziert, damit eben keiner kein schlechtes Gewissen bekommt, wenn er so sich über seinen Weihnachtsbraten Gedanken macht.
Also ich habe unlängst mit jemandem gedreht und den auch kennengelernt, das ist der Frederik von Rumor, der hat so eine Gut Drüllt hier im Norden, zieht er so ein Gut auf, wo es auch um Hühnerzucht geht. Und bei dem kostet das super Bio-Freilandhuhn 35 Euro.
Pro Kilo?
Nee, das ganze Huhn, keine Ahnung, was das jetzt wiegt, 2,5 Kilo oder weiß der Kuckuck was. Und der dann aber eben auch ganz klar sagt, eigentlich sind die 35 Euro der korrekte Preis. Wenn du jetzt guckst, dass du sagst, okay, dir ist es egal, du willst, dass die mit den Medikamenten irgendwie so präventiv behandelt werden, 5 Euro runter. Wenn die kein einziges menschliches Gesicht sehen, sondern dass irgendwie automatisch gezüchtet werden oder betreut werden, wieder 5 Euro runter. Wenn die automatisiert geschlachtet werden, wieder 5 Euro und so weiter und so weiter. Und da reden wir jetzt immer vom Bio-Preis, weil jetzt beim Discounter, das weiß ich, kostet ein Bio-Huhn so knapp 10 Euro. Und mit dem habe ich mich lange logischerweise über vielerlei Dinge unterhalten und wir sind so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass diese Mentalität des Sonntagsbratens eigentlich eine völlig vernachlässigte Tugend ist, weil so der Fleischkonsum insgesamt so enorm hoch ist, ich brauche nicht jeden Tag irgendeine Wurst, irgendwie dies, irgendwas, irgend jenes, wenn man sich mal überlegt, was das am Ende bedeutet und die Wertschätzung finde ich halt sehr, sehr viel schöner, wenn es eben gibt einmal oder zweimal Fleisch die Woche oder Fisch oder irgendwie sowas, aber dass du das dann auch ganz bewusst machst und nicht so diese Selbstverständlichkeit von ich will jetzt keine vegan, vegetarische, bin ich selber auch nicht, Werbeveranstaltung draus machen, aber dieser bewusste Umgang und dafür kann ich nur werben. Jeden Tag Fleisch ist für den Körper am Ende wahrscheinlich auch gar nicht gesund. Auch gibt es natürlich keine Ahnung, aber dieser Übermaß und der dann eben auch dazu führt, dass so viel weggeschmissen wird und man sich wirklich immer, ich habe das ja mit meinen Kindern, die sind 5 und 7, auch immer wieder Diskussion, natürlich muss ein Tier dafür sterben. Ja, und dann erklärst du dann natürlich immer so als Eltern, ja nee Mensch, die Kuh war ganz alt oder hatte eigentlich 5 Beine, dem ging es nicht gut. Wo man auch denkt, also ich werbe für den bewussten Genuss, wenn ich das...
Ich finde es da aber erstaunlich, dass auf der einen Seite eben immer dieses Programmieren, dieses Werben und man kann es in der Tat nicht oft genug sagen und es ist ja auch nachgewiesen, also ernährungsphysiologisch nachgewiesen, dass es uns nicht gut tut, jeden Tag Fleisch zu essen. Das Umsetzen ist, glaube ich, das Schwierige und viele wollen, wenige tun's. Man sollte und das finde ich eben ganz, ganz wichtig. Also gerade ich bewundere ja zum Beispiel meinen lieben Freund und Ex-Kollegen Nils Henkel, dass er ganz früh die Gemüseküche eingeführt hat und da großartige Sachen draus gezaubert haben oder hat oder macht und das immer noch praktiziert. Man sollte sich mehr Gedanken darum machen und einfach auch in Kauf nehmen und einfach drüber nachdenken lassen, warum es manchmal mittlerweile teurer ist, Gemüse zu kaufen, als Fleisch zu kaufen.
Also auch da wieder, ne? Also ganz kurz nochmal ein Wort zu dem, es ist nicht gesund, zu viel Fleisch. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass wir überhaupt nicht wissen, was in dem Fleischprodukt, was wir da essen, auch drin ist. Also es kann nicht gesund sein, dass du jeden Tag irgendwelches Fleisch reinhaust oder ein Tier, das mit Medikamenten behandelt wurde, um es ruhig zu stellen. Also das ist ja alles, wir nehmen so viel Kram, der uns nicht gut tun kann, auf, also unabhängig von dem zu viel Proteine oder weiß der Kuckuck was, Fette. Aber das gilt blöderweise auch für sehr viele andere Lebensmittel. Also auch bei Gemüse ist das so. Also ich habe ja diese Diskussion, meine Kinder waren in der vegetarischen Kita oder sind es noch. Und dieser Grundansatz zu sagen, wir geben lieber mehr Geld aus für ein vernünftiges, gutes Gemüse. Wahlweise eben auch hier aus der Nähe von Hamburg, so aus dem alten Land, wo halt Äpfel, Kartoffeln etc., wo das herkommt. Und es natürlich ein bisschen teurer ist. Und wenn du dir eben klar machst, du bist im Supermarkt und dann die Äpfel für, weiß ich nicht, 20 Cent das Stück kommen aus Südamerika, Südafrika, aus Italien, von sonst wo. Puh. Aber das führt jetzt, glaube ich,
Ich wollte gerade sagen, wir haben zwar den Gedanken-Podcast, aber wir haben nicht den Geflügel-Gedanken-Podcast, sondern den Weingedanken-Podcast. Ich denke, du wirst wahrscheinlich dann dort, wo du auch immer sein wirst, dann zum Fest trotzdem ein Gläschen Wein trinken, oder?
Tatsächlich wird das wahnsinnig schwer. Ich fliege nach Bali.
Oh.
Und da sieht es mit Wein schlecht aus. Das Einzige, was es dort gibt, also das hat die Recherche, vor Ort Recherche durch Freunde schon ergeben, das Einzige, was man da trinken kann an Wein, sind so australische Weine, die totalen Billigweine, die dann aber pro Flasche trotzdem so 30, 40, 50 Euro kosten. Das Einzige, was es da also an Alkoholika und Spirituosen gibt, sind irgendwelche gefühlt selbstgebrannten Schnäpse oder irgendwie sowas. Insofern wird das für mich ein sehr vergleichsweise asketisches Weinset, was auch okay ist. Also wir werden sicherlich ein paar Sachen auf dem Flug noch irgendwie im
werde ich noch
ergattern. Also auf jeden Fall was zum Anstoßen haben auch für Silvester, weil wir ein bisschen länger dabei.
Ich glaube, 2 Wochen darf man, ich glaube 12 Kilo darf man mitnehmen. Also 12 Kilo in Flaschen sind 15 Flaschen wahrscheinlich ungefähr. Also mal 2 könnt ihr, dürfen die Kinder eigentlich in ihr Handgepäck Alkohol mit reinpacken?
Weiß ich nicht, also, habe ich jetzt auch, also, wir kaufen da in so einem Shop da auf dem Flughafen, kaufen wir irgendwas und dann ist gut, dann
ich wollte einfach nur lustig sein. Okay.
Nee, ich finde es jetzt wirklich so ein bisschen, nee, das erinnert mich so an diese Menschen, die dann so irgendwo, keine Ahnung, hier 40 Stangen Zigaretten kaufen und dann die Kinder mit 2 Stangen über die Grenze geschickt werden, nur weil das eben pro Person gilt und oder galt früher mal und eben an keine Altersgrenze festgemacht. Nee, kauft da, keine Ahnung, 2 Flaschen Champagner pro Erwachsenen und dann war's das.
Wollte nur zum Schmunzeln anregen, aber viele sondern verzweifeln lässt ja letztlich die Auswahl der Weine zum Fest, was ja bei uns beiden auch mal ein Riesenthema in den vergangenen Jahren
also
war,
als noch auch im nächsten Jahr, lieber Silvio, ich möchte lass uns verabreden für ungefähr in 350 August. Tagen.
August. Ich plane für August. Also wir wissen, es gibt bei dir immer verschiedene Schalentiere und verschiedene Krustentiere und meistens eine Gast. Also man kann das ja im Vorfeld planen, aber wenn man es denn plant, wenn man sich da Gedanken drüber macht.
Macht das wahnsinnig ja schon mal viel eine Spaß.
Macht es auch. Das also man darf es eben, glaube ich, nur nicht verkniffen oder verbissen angehen. Ich hatte einen Ansatz, das vielleicht so ein bisschen spielerisch auch zu sehen, darf ich dir mit dir teilen. Und zwar
unbedingt, Silvo, jetzt. Lass uns spielen.
War das so, als würde man, wenn man, also zwei verschiedene Gedanken, wenn man sich Gedanken um den Wein macht, dann würde ich das mehr oder weniger wie eine Wohnung sehen. Versuch dir eine Wohnung vorzustellen und du betrittst diese Wohnung und diese Wohnung ist dann mehr oder weniger dein Spielfeld dafür. Und du hast ja verschiedene Räume in den meisten Wohnungen. Also da, es ist ja jetzt keine Einraumwohnung, sondern es ist eine Mehrzimmerwohnung. Und man sollte sich im Allgemeinen entscheiden, was ja, für ein
Raum. Okay, das habe ich total verstanden. Also was gibt's denn auf dem Flur?
Ich dabei betreten möchte auf dem Flur, hast du erstmal das Lager sozusagen. Achso. Und du entscheidest dann für deinen Weihnachtsabend, ob du eher in das Arbeitszimmer gehen möchtest oder in das Wohnzimmer oder in das Schlafzimmer oder in die Küche.
Immer in die Küche.
So kannst du dein Wein dann letztlich aus. Du würdest in die Küche gehen. Immer. Die Küche wäre für mich zum Beispiel was Experimentelles, wo ich sagen würde, also in der Küche habe ich meine verschiedenen Gerätschaften, ich habe meine Möglichkeiten, also der verschiedenen Utensilien, sprich, wenn ich mich jetzt bewusst für die Küche entscheide, dann würde ich eben auch mit verschiedenen Weingläsern arbeiten, würde gar nicht so sehr den bequemen Pfad schreiten, sondern würde eben auch ganz bewusst experimentelle Weine heraussuchen und würde versuchen, diese mit den entsprechenden Speisen zu kombinieren. Würde, und das ist mein zweiter Gedanke, in der Küche auch damit oder versuchen, mit dem Gericht mehr oder weniger bewusst umzugehen. Also würde gucken, was ist für mich der Hauptteil des Gerichtes. Also nehmen wir unseren konventionellen Gänsebraten. Konzentriere ich mich da mehr auf das Rotkraut, was ja eben auch eine großartige Grundlage für ein Gericht sein kann. Also wenn du ein absolut perfekt gemachtes Rotkraut hast, musst du natürlich auch damit umgehen, möchte ich mich auf die Säure im Rotkraut konzentrieren, möchte ich mich auf die Süße, die ja durch den Gärprozess entsteht, konzentrieren, möchte ich die Haptik einfach untermalen oder gehe ich mehr auf die Gans? Und versucht die Fleischigkeit, die Würze, die Intensität des Gänsefleisches. Oder sind vielleicht für mich doch die Klöße, weil ich sie selber endlich mal Klöße selber gemacht habe. Das ist das Großartige. Und ich versuche eben gerade diese Klöße mit ihrer Mehligkeit, mit ihrer teilweise auch Saftigkeit, mit der Füllung entsprechend zu untermalen oder doch die Soße. Also das wäre für mich so der Küchenpart, an den ich rantreten würde.
Ich würde gerne folgen. Ich kann dir da total folgen, würde aber einen Schritt zurückgehen wollen, nämlich was ich so über die Jahre gelernt habe. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, also mir früher, also ich will nicht sagen egal, aber da habe ich mich wirklich selber verwirklicht, ja, so an diesen Weihnachtskochgeschichten. So ein bisschen eigentlich losgelöst von meinen Gästen. Die habe ich dann möglicherweise auch überfordert manchmal. Insofern würde ich wirklich versuchen, man müsste nochmal festlegen, also wer kommt denn da zu Besuch? Also wenn du natürlich so wackere Mitstreiter hast, die diesen Pfad der Experimentierfreudigkeit oder des Arbeitens folgen wollen, okay, aber ich habe oft gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen viel war, ja, und ich inzwischen dazu neige, ich habe ja so zu längeren Menügeschichten geneigt und eben viel Glas- und Weinwechsel. Kannst du dich schon noch erinnern, da musste ja viel zusammengestellt werden, da kam es ja literweise. Oder ist Weihnachten nicht eigentlich dieser Weihnachtsbraten wirklich tatsächlich, ich sage jetzt mal einfach eine kleine Vorspeise und ein Essen, an dem man wahnsinnig lange, aber eben gemeinsam isst? Und ist es dann nicht vielleicht der eine Wein, der alle trifft? Also weil das einfach, also...
Na, mit dem,
man verliert sich sonst, das ist mir passiert, man verliert sich zu sehr in dem Essen, ja. Also auch ich dann irgendwie kochst nur, machst, tust hin und her. Und eigentlich geht es ja darum, Weihnachten Zeit miteinander zu verbringen. Also es ist nur so eine.
Ja. Total bin ich bei dir und kann das ja nachempfinden und habe das ja mehr als Lieferant, als Beiwohnender miterlebt. Also Weihnachten habe ich ja bei dir nicht verbracht, weil ich eine eigene Familie habe, aber zumindest. Aber
wir sind doch jetzt in
durfte,
wir sind doch nun in, wir sind doch jetzt
im Vorfeld. Familie.
Ja, lieber Silvio, Moment mal. Also dann schnapp dir den Flieger und komm hinterher, ist kein Problem. Lustigerweise fliegt in dem gleichen Flugzeug sogar ein Freund von mir mit. Also insofern, dann komm doch auch noch mit.
Nee, wir haben es ja intensivst auch in den letzten Jahren im Vorfeld bespielt und danke für die Einladung. Aber bei diesem Gedanken würde ich dich einfach an die Hand nehmen und dich ganz sanft ins Wohnzimmer führen. Und genau der Gedanke, also wenn du den Gedanken so in dir aufwallen oder behalten kannst und du stellst dir dann dein Wohnzimmer vor.
Also lieber Lars, komm raus aus der Küche, ab ins Wohnzimmer.
Genau. Und du hast da so diese typischen Chesterfield-Sofas. Kannst du dir
die vorstellen? Also ist ein bisschen dunkler der Raum, ja? Gibt es auch Kerzen?
Würde ich sagen, genau. Also da, und dann denkt man ja schon automatisch an Rotwein.
An Rotwein, Cognac und die Zigarre danach.
Perfekt. Das wäre dann später das Herrenzimmer oder das Arbeitszimmer.
Okay.
Also ich würde es auch nicht bei einem Raum belassen. Und du sitzt dann in diesem Sofa, was dich so fast auffrisst und hast diesen dunklen Boden und diesen herrlichen Teppich, diese schönen Bilder an der Wand und dazu eben den Rotwein. Dann wird gleich, wenn du dann dich an den Esstisch setzt, wird der Gänsebraten serviert und dann möchtest du gar nicht mehr haben. Du möchtest nur diesen einen Wein, der das Ganze ganz harmonisch begleitet oder vielleicht noch einen kleinen frischen Vorwein vorweg und das wäre für mich dann so die Wohnzimmeratmosphäre. Also wo es mehr um die Situation, gar nicht so um dieses experimentelle Trinken und Kombinieren und sich damit auseinandersetzen und minutiös oder punktuell das
eine abzustimmen. Okay, alles klar. Das Essen und Wein sind eher so Moderator des oder Moderatoren des Abends. Ja, irgendwie das.
Nee, sind der Teppich des Abends.
Der Teppich. Okay. Also weil es die Familie steht im Vordergrund, sprich die Kommunikation miteinander und da muss jetzt das Essen auch nicht völlig kracher, das muss eine stabile Leistung sein. Sehe ich das richtig?
So total, also genau so sehe ich das auch. Also es sollte möglichst vielleicht sogar was Gewohntes sein, dass man den Braten, den man halt schon seit gefühlt 15
Jahren serviert. Den leicht versalzenen von Oma, so wie sie ihn immer gemacht hat.
Perfekt, ja, mit den zerkochten Klößen und dem Rotkraut, was halt...
Und die Soße ist nicht dick genug, sondern ist viel zu flüssig. Und außerdem gibt es von der Soße immer zu wenig.
Oder zu dick, dass du halt fast ein Messer brauchst, um die Soße zu schneiden.
Hier hast du ein Stück.
Ein Stück Soße. Ist leider kalt geworden, deswegen hart. Aber wie auch immer, also da wäre für
maximal ein Satz von Butter. Ich habe das nochmal ein bisschen mit Butter aufmontiert. So halber Liter, genau. Halber Liter Basissoße. Ich habe mal zwei Stück Butter reingeworfen.
Perfekt.
Ja, habe ich mich nochmal mit Kartoffelbrei befasst. Also gibt es ja von den Kollegen Ducasse, wie sie alle heißen, sind ja monströseste Butter- und Sahne-Schlachten, da ist ja am Ende mehr Sahne und Butter drin als Kartoffel.
Hammer. Also für mich eines der größten Kartoffel-Creme- oder Brei-Erlebnisse war beim Herrn Kaufmann in Grevenbruch. Von dem habe ich schon mal berichtet, weil der gerade so Anfang der 2000er eine ganz gigantische Weinkarte hatte. Und der hatte so einen Kartoffelschnee. Ein Freund von mir hat da gearbeitet, der hat mir das Rezept mal verraten und da bin ich hinten übergefallen, weil ich dachte, oh Gott, ein Löffel davon, du bist vollkommen satt, aber das muss geschmacklich absolut genial gewesen sein oder einfach großartig. Aber ja, der alte Bocuse-Kartoffelstamms oder wie auch immer der da hieß, das war schon eine Fettnummer.
Wobei ich wirklich sagen, ich habe das in Paris auch schon mal bekommen. Es ist gar nicht so schlimm. Also es ist der Knaller. Also es, geschmacklich ist das der Oberhammer. Hm. Ja, gar keine Frage. Und es ist halt vergleichsweise fluffig. Aber also viel brauchst du da nicht. Mach nochmal einen Schlag drauf.
Nee, gar nicht.
Drauf, ist ja auch, ne? Nee, na klar, weil aber du bist ja so. Ich werde es nie vergessen. Ich habe wahnsinnig Hunger. Da war ich noch jung. Und ich habe ein Rinderfilet bestellt und wollte erst nichts dazu und dann waren die völlig beleidigt und dann gesagt, okay, nee, Herrgott, dann eben Kartoffelbrei. Alles klar, mach ruhig viel, so nach dem Motto, und ich habe Hunger. Alle lachten.
Der Deutsche kommt durch.
Alle lachten und mein Ziehvater, der ist ja Dirigent, der hat damals da an der Pariser Oper dirigiert, das war in der Laden, wo sie jeden Abend waren, die hatten auch einen Stern. Das war alles total nett und die waren wirklich, also vergleichsweise gut gelaunt für diese spröde deutsche Art, ja gut, okay, dann nehme ich halt was jetzt, na gut, dann machst du Kartoffelbrei und so. Und dann waren die ganz stolz und kamen mit diesem Kartoffelbrei an. Nicht so, richtig. Und hauen mir dann, der stellte das in so ein, wie heißt das so, Schüsselchen, so ein Ding da irgendwie aus Blech, neben meinen Teller und lächelte ganz stolz und so. Und da von mir, ich sage, nee, alles in Ordnung, ich mache das dann selber. Ich habe erstmal so ein Stück Fleisch abgeschnitten, wunderbar. Hau mir dann so ein Kartoffelbrei drauf und dann gleich noch mehr. Und probiere das dann und erstmal dieser Wahnsinnsgeschmack und dann so 15 Sekunden später, ach du Jemini.
Also ich platze.
Ja, nee, kannst ja nicht.
Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Diese Basismenge an Kartoffelbrei, die man so als deutsches Kind vor sich hat, die man halt da gut verträgt, kann es ja. war ein sehr launiger Moment in meinem Leben.
Völlig konträr und für mich ganz interessant ist, wenn du Kartoffeln einfach stampfst. Und dann einfach pures Olivenöl, ein bisschen Salz hinzugibst.
Auch super.
Und das mit einer leicht restsüßen Scheurebe kombinierst, auch mit dem Riesling. Da geht dir so einer ab.
Ich bin auf jeden Fall bei der restsüßen Scheurebe. Ich hab's vor mir. Und es darf.
Wahnsinn!
Und
Wahnsinn!
Es ist da mal.
Irre.
Ich bin auch wirklich tatsächlich, solche ganz puren Sachen mag ich inzwischen. Also wenn es eine geile Kartoffel ist und dann muss es nicht so viel Butter sein, aber ein bisschen Butter und dann kann für mich leider auch, also jetzt zum Leidwesen meiner Familie, kann Muskat auch satt sein. Ne? Da kann richtig Muskat ran.
Und dann, okay, dann wäre ich bei deiner Familie.
Und dann eine richtig fetzige, frische Petersilie dazu und dann
ja. Irre. Wahnsinn. Also Essen und Trinken kann so unglaublich viel Spaß machen. Das ist manchmal so, wow.
Und dann
also so großartig.
Ein alter Riesling oder ein Rest süß Fasskabinett könnte auch gehen. So, okay, wir sind stehen geblieben beim.
Wir sind wieder zurück in die Küche gegangen.
Ich krieg aus der Küche nicht raus. Aber wir sitzen also im Wohnzimmer, haben eine stabile Leistung auf dem Tisch in Form von Großmutters immer leicht versalztem, überfettigen Braten. Okay, wie geht's jetzt weiter?
Und dazu, also würde ich in der Tat Klassiker nehmen. Ich würde einen Barolo nehmen, ich würde einen Burgunder nehmen, ich würde einen schön gereiften Bordeaux nehmen, ich würde einen tollen deutschen Spätburgunder nehmen. Also mehr brauchst du nicht. Solange du eine gewisse Grundqualität hast und ich würde da auch, also da findest du auch in jeder Einkommensschiene etwas. Also das große Problem ist ja, wenn man stark mit diesem Weinthema arbeitet, dass man ganz schnell snobistisch wird und dann sagst du, okay, heute der Chamartin oder eben die große Sache oder der alte Bordeaux und das ist auch großartig mit den Dingen. Also in diese Dinge denke ich mich auch oftmals rein, aber ich würde es eben an so einem Abend, wo der Wein gar nicht die Hauptrolle spielt, es nicht überstrapazieren, natürlich auch nicht unterstrapazieren, ich würde nicht unbedingt dann geh doch zu Netto sagen und die Sache für 2,50 Euro, wo Herr
Gottschalk. Aber ich würde das dann so ein bisschen familienstrategisch planen. Ich würde dann empfehlen zu sagen, okay, vielleicht zwei Rotweine, einen so, den man auch, der, also so ein Trinkwein, der vielleicht im Alkoholgehalt auch so ein bisschen weiter unten ist.
Ich krieg hier, Ich krieg die aus der Küche nicht raus. Nee, also komm rüber ins Wohnzimmer, wir bleiben bei einem Rotwein und einer sollte solide sein und einer sollte eben auch allen gefallen und vielleicht eine Geschichte dabei haben. Also sprich, dass du halt, angenommen, wir waren alle zusammen in der Toskana oder in der Provence oder keine Ahnung, der vierte Sohn ist in Spanien entstanden. Dann kann man dazu was erzählen, kannst noch sagen, weißt du damals weißt auch, noch,
wie das war, ja.
Als, ja, und das den Kindern erzählen.
Das ist jetzt eine Schlafzimmergeschichte. Was gibt's denn im Schlafzimmer? Was passiert denn dann da?
Champagner.
Da gibt's Champagner.
Natürlich Champagner. Ja, natürlich. Weil Champagner ist ja einer der dankbarsten Begleiter. Das,
absolut.
Das haben wir des Öfteren schon eruiert. Und es muss natürlich nicht Champagner sein, aber ein toller Schaumwein. Irgendwas, was also in seiner Komplexität unvergleichbar ist. Oder eben so ein leicht, das klingt negativ, ist nicht so gemeint, ermüdeter. Also leicht ermüdeter, gereifter Riesling ist fantastisch. Und damit kannst du auch, wenn du keinen Weinwechsel machen möchtest, ein gesamtes Menü begleiten. Sowohl mit dem Champagner als eben auch mit dem leicht gereiften Riesling. Als auch etwas, was so schon so ein bisschen in die Jahre gekommen
ist. Boah, ich habe also jetzt so Bock auf so einen Braten. Herrlich. Hm.
Und selbst dazu, also zum dunklen Braten, gereifter Riesling, großartig.
Absolut.
Also selbst ein großes Gewächs oder sonstiges, also es macht richtig viel Spaß und ich würde selbst dir ins Schlafzimmer folgen für diese
für einen
Flasche
kurzen Moment.
Gereiften Champagner. Ich würde das Badezimmer, weil das ist so das Notzimmer, einfach mal aussparen, weil wir wissen alle, was da passiert.
Wenn der Braten doch zu fettig war und dann mit zu viel lokalen Likören und Magen.
Und würde dich vielleicht so vom Rücken her ins Arbeitszimmer schieben. Weil das ist für mich eigentlich so das Zimmer, wo ich fast am liebsten auch am Weihnachtstag bin. Also nicht so experimentell und nicht so schräg wie du in der Küche. Nicht so bequem und so gesetzt und fast, sag ich mal, unspektakulär wie im Wohnzimmer, sondern das Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer, wo ein Schreibtisch ist, wo diese alten, kennst du diese alten grünen Lampen?
Ich bin farbenblind, habe ich
das nie erwähnt. Die auf Schreibtischen.
Ich kenne nur die roten.
Diese goldenen Lampen mit dem grünen Schirm, diese englischen. Ich wollte immer mal wissen, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich dachte, weil du ja in vielen Bereichen sehr bewandert bist, könntest du mir
Stelle,
da helfen.
An der Stelle der Innendekoration muss ich passen.
Okay, schade.
Aber gut, also halt eine alte Lampe, sage ich jetzt mal. Ich finde diese alten
Enttäuscht mich ruhig weiter, aber da würde ich halt in Form der Menüfolge auch versuchen, zu jedem Gang einen Wein, Arbeitszimmer halt, herauszusuchen, die Leute nicht zu überstrapazieren, das dramaturgisch aufzubauen, würde aber, und das ist immer so ein ganz gern gesehener Hinweis, nicht unbedingt mit dem, ich sag mal, einfachsten, auch nicht mit dem leichtesten Wein am Anfang loslegen, weil dann ist dieser Brot-am-Tisch-Effekt, dass alle zu viel Brot am Anfang essen und am Schluss beim Dessert dann streiken und oftmals eben auch beim Wein, viele gehen hin und nehmen eben den viel zu frischen, leichten Wein dann am Anfang, wo viele in großen Gläsern trinken und dann ja beim Dessertwein am nächsten Tag nicht mehr wissen, was gestern war. Und von dem her würde ich am Anfang schon was relativ Anspruchsvolles nehmen. Also gerne auch zum entsprechenden Gericht. Also da beim Gericht auch nicht zu leicht einsteigen, sondern relativ gehaltvoll. Wenn es eine Vorspeise ist oder wenn es eben ein Süppchen ist, man hat eine gewisse Grundsättigung, ist danach vernünftiger. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz ansprechend und durchaus auch interessant. Und würde eben auch gerne zwei Gänge, wenn es denn mehrere Gänge gibt, zusammenfassen, um das mit einem Wein zu begleiten. Also das schon punktuell ausgerichtet, auch so ein bisschen im Hinblick auf das Fassungs- und Bewusstseinsvermögen der einzelnen Mitstreitenden. Und dann aber das Ganze sehr interessant gestalten, möglichst abwechslungsreich. Also, dass man verschiedene Länder bespielt, dass man verschiedene Rebsorten bespielt, dass man verschiedene Ausbauweisen bespielt, auch verschiedene Wertigkeiten. Und die Weine dann eben entsprechend auf die Speisen abstimmen, also arbeitszimmergerecht. Oder eben, und das finde ich auch interessant, auf die einzelnen Personen, dass man sagt, dieser Wein ist dir gewidmet, liebe Oma Wilma, weil das und das und da und da. Und dieser Wein ist dir gewidmet, lieber Onkel Hartmut, weil das und das und das. Also es gibt ja so viele Sachen.
Ja, wohl dem, der eine kleine Familie hat, dann so ist ja.
Ja, also das kannst du ja dann eben auch punktuell bespielen. Und da ist eben dann, und da möchte ich eben auch für das plädieren, was wir immer proklamieren und seltenst eben durchziehen, dieses Buy Local, der Weinhändler, ein dankbarer Begleiter, auch wenn er jetzt gerade in den letzten Tagen viel zu tun hat, aber wo man einfach sagt, okay, ich tausche mich darüber aus. Welchen Wein könnt ihr mir da heraus oder zu dem Thema anbieten? Und da muss ich mich nicht selber durch die Regale quälen. Was hältst du von dem Gedanken?
Also Arbeitszimmer finde ich cool. Ich finde Arbeitszimmer gut, das habe ich aber auch jahrelang auch praktiziert und mir auch, also auch zusammen mit dir natürlich, haben wir, ich finde gerade diese Dramaturgie wahnsinnig wichtig. Also auch zu überlegen, was trinkt man am Anfang, welche Mengen sind das, dass man auch so als Gastgeber ein bisschen darauf achtet, dass man dann nicht gleich im ersten, zweiten Gang immer nachkippt, bis das Glas überläuft, sondern einmal so ein bisschen, weil da habe ich gerade, wenn es um die Omas geht, die dann eben so beim Menü dann langsam abbauen. Ja, da muss man auch mal strategisch vorgehen und auf jeden Fall, ich habe das dann auch irgendwann mal verändert, auch, dass es eben, ich glaube, die herausragenden Weine habe ich, sind am Anfang, finde ich, gut, wo man auch noch Energie und Nerven hat, mit denen zu arbeiten. Weil hinten raus muss es gemütlich werden, da darf, also finde ich, weil du bist dann sensorisch, gerade wenn du Weihnachten mit mehreren Gängen und so, dann bist du irgendwann hinüber. Also
was ich auch für die Familienzusammenführung ganz, ganz interessant finde, wenn du die Flaschen zum Beispiel auf einem Sideboard am Anfang aufbaust und sagst, komm, lass uns mal da rumstehen und lass uns die einfach schon mal vorprobieren, dass man so einen ersten Gedanken für die Weine bekommt.
Idee. Ich habe das zwar immer auf dem Menükarte, ich habe immer eine Menükarte gemacht und die Weine dann zugeschrieben, also jeweils zum Gang, dass man eben auch so ein bisschen was hat, an dem man sich festhalten kann und habe dann eben gerade, also die man draußen stehen lassen konnte zumindest, auch schon mal da gehabt oder am Anfang so ein bisschen was erklärt, was jetzt so passiert, von wo nach wo wir uns durcharbeiten, um so ein bisschen darauf eingestimmt zu sein. Ne?
Also insofern. Also ich finde gerade bei diesem Vorprobieren hast du diesen
echt gut.
Großartig. Und du hast den riesen Vorteil, dass du die Weine dann schon erstmal, also ein erstes Mal kennenlernen kannst, dann später zum Essen, wo man sie dann natürlich beeinflusst, wo man den Wein manchmal eben auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit raubt und die teilweise eben auch, ja, auch vom Bewusstsein gar nicht mehr so wahrnimmt, hast du dann schon mal ganz anders im Sinn und es bricht oftmals eben auch das Eis für die Erstkommunikation, beziehungsweise ist es für mich auch immer so ein bisschen Gesprächslenker, also wo man sagen kann, okay, jetzt brauchen wir uns nicht über
das keine Ahnung, einer die wichtigsten Punkte, lieber Silvio, weil gerade bei Familienfesten, wenn manchmal so die Themen ausgehen oder alle anfangen irgendwie an die Decke zu starren, ist das eine gute Möglichkeit, auch so ein, ist das wie so ein Moderationspartner, wo man sich so ein bisschen dran, weißt du, wenn dann die Gespräche so einschlafen und dann irgendwie einer zu mir so relativ weiß, was gibt's denn als nächstes zu trinken, dann...
Ja, oder es gibt ja eben auch die andere Form, also wir müssen ja auch an die anderen Familien denken, wo die was zu reden haben und vielleicht zu viel zu reden haben und wo es vielleicht auch manchmal gar nicht so, also es gibt ja viele, die über ihre Familienfeste klagen und sagen auch da, und dann kann man sagen, okay, lass uns mal nicht über diese Dinge reden, sondern über die wichtigen Dinge, über den Wein. Und dann kehrt der Friede wieder ein und das Fest verläuft dann doch.
Also bevor sich Tante Elsa und Onkel Herbert irgendwie in so einem Streit hochschaukeln.
Und der Pfeffi vom Rotwein auf den Tisch kommt.
Oh ich habe neulich, das war ganz furchtbar. Da war ich in Leipzig zugange mit meinem lieben Freund Karl und der hatte irgendeine Leidenschaft für Pfeffis. Und hatte
echt?
Aber. Ja, ich,
das, oh nein! Das ist mir ein, ich verstehe das nicht.
Also ist ein, kennt sie ihn ja, ist ja ein großer Weinmann, aber diese Leidenschaft für Pfeffis. Mhm. Anyway, und der hat mir eins, habe ich aber leider den Namen vergessen, einen Pfeffi vorgeführt. Also diesen Standardkram habe ich nicht mitgetrunken, weil es ist einfach, es ist widerlich. Aber der war zuckerfrei sozusagen. Das fand ich. Das fand ich zumindest mal interessant. Aber weil
du sagst, den Standardkram habe ich nicht mitgetrunken, gibt es da eben auch eine richtige Pfeffi-Folge? Also Pfeffi zum Menü?
Nein, okay. Also wir haben ein sehr simples, man hat abends Essen. Ich muss leider hier auch, Leipziger Gastronomie ist, Gastronomielandschaft oder Gastrolandschaft ist leider relativ übersichtlich, leider. Irgendwie ist das ganz schade.
Ach echt? Ich dachte, das wäre die aufblühende Stadt in Deutschland so.
Also immer wenn ich, gut, okay, ich bin auch jetzt natürlich nicht so oft in Leipzig und habe das früher alles sehr geschätzt. Also die drei Läden, die es da so gibt, die sind natürlich alle ausgebucht. Wenn du dann irgendwie zufällig, wie das halt so ist, man auch nicht das so gut geplant hat, dann gibt es natürlich nichts. Montag hat sowieso alles zu. Das war leider alles ein bisschen, Tatar oder irgendwie sowas, also was relativ Beherrschbares. Und dann aber war der Kollege relativ schnell beim Pfeffi. Aber jetzt lassen wir Schwamm drüber. Schwamm drüber über den Pfeffi. Zurück zu Onkel Herbert, dem wir den Pfeffi einfach wieder aus der Hand nehmen und der jetzt gefälligst den Wein weiter zu trinken hat.
Was gäbe es noch aus das Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer?
Das hattest du schon so erwähnt für mich. Also ich war bei deiner Wohnungsgeschichte, war der Flur wäre der Aperitif gewesen, den ich immer sehr wichtig finde, weil das ist ja so das
unterschätzt.
Ticket.
Ja.
Das Ticket in den Abend ist, ja. Und da kann man auch da schon, ist der Aperitif ja was, wo man dann dasteht und wenn man dann anfängt, so ein bisschen was zu erzählen, dann ahnen die anderen schon, oha, das macht er jetzt jedes Mal so.
Und die dich noch nicht kennen.
Und vor allen Dingen auch, weil man dann eben auch schon so ein bisschen so einen Ausblick, also es ist so ein bisschen ein Moderationspunkt, ja, und das ist das Gesellige und da finde ich es nur wichtig, dass entweder ist es ein Champagner, was wäre jetzt eine sehr klassische Herangehensweise, es gibt ja aber auch ganz viele andere fetzige Sachen, so eiskalten Port oder irgendwie sowas, finde ich auch spannend. Da muss man aber immer nur gucken, dass die ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der ganz oft dazu neigt, den Aperitif sehr ernst zu nehmen, indem es dann hinten raus wahnsinnig schwer. Wir haben mal so einen Kochabend gemacht und der hat für sich den Nulliprat entdeckt. Und da war das so, da hat jeder seinen Gang gekocht, ja, irgendwie, weiß ich, hatte den dritten Gang, der hatte den zweiten, ja. Und hatte dann eben, weiß ich nicht, Jakobsmuscheln, irgend so ein Sößchen, wo er irgendwie nur die Praffe brauchte und meinte dann eben auch, das sei jetzt hier der ideale Aperitif. Alle, wunderbar, können wir doch machen. So, dann wurden Gläschen rausgeholt, ein Eiswürfelchen hin und her, dann nur die Prat draufgekippt, weil der natürlich wahnsinnig warm war. Und dann sah ich nur. Und dann haben sich sozusagen nach dem Aperitif und dem Intro des Abends, haben sich dann alle so an ihre Station, sage ich jetzt mal, verabschiedet und so einen Kram gemacht. Außer der, liebe ich kann es, der heißt Fröhlich mit Nachnamen, ein wahnsinnig lieber Freund. Und der hat sich dann, also fürderhin an diesem Abend, oder eigentlich also nur bis zu seinem Gang, also das war schon der zweite, eben um diesen Nulliprat gekümmert. Die Flaschen waren dann auch ruckzuck alle. Und den Rest, ich weiß nicht, den dritten hat er vielleicht noch erlebt, den Rest schlief er dann.
Also ich bin da bei dir, dass der Aperitif eine unglaublich intensive und sehr interessante und völlig vernachlässigte Geschichte ist. Ich würde gerade aber bei den Getränken und dir da widersprechen, die du erwähnt hast, eher zum zweiten Aperitif, der Trend geht ja zum zweiten Aperitif, raten und den nach dem Essen servieren. Also dass man einfach sagt, jetzt zum Beispiel, wenn das Essen komplett fertig ist, dann hast du ja idealerweise zum Dessert einen Süßwein und nach dem Süßwein ist der Abend meistens tot, weil du dann Rotwein brauchst nicht mehr trinken und ich würde dann mit einem erneuten Aperitif ins Rennen gehen und die von dir erwähnten Getränke, sei es Champagner, sei es eventuell ein Portwein oder eben auch diese ganzen so pseudomodernen Sachen. Portwein mit Tonic ist auch großartig, also weißer Portwein mit Tonic macht wahnsinnig viel Spaß, aber gerade am Anfang des Abends sorgt es dafür, dass die Worte nicht mehr ganz so klar definiert werden, wenn es zu lecker schmeckt. Und ich würde lieber einen ganz frischen, knackigen, kernigen Riesling, gerne auch in Kabinettqualität mit 8-9 Volumenprozent, sowas würde ich suchen. Also das hilft einem, den Tag so ein bisschen zu verabschieden, der meistens am Weihnachtstag relativ stressig gewesen ist, ein bisschen zu entspannen und raubt dir aber noch nicht alle Sinne. Also von dem her, leichter ist besser, finde ich. Und diese fetten Dinger, die du da auftischen möchtest, da würde ich dann eher Abstand nehmen. Darf ich dich was fragen, lieber Lars?
Ja, das ist jetzt die Schlussfrage, oder was?
Oh ja, wir sind zeitlich schon ganz schön fortgeschritten. Wir sind noch gar nicht auf diese wirklich besonderen Kombinationsfreuden gegangen. Das finde ich so ein bisschen schade. Also wie man, was man kombiniert. Aber ich fand die Geschichte mit der Wohnung ganz, ganz in Ordnung. Was machst du mit Leuten, die dem Alkohol nicht ganz zugetan sind am Weihnachtstag? Fliegen die bei dir sofort raus oder hast du für die was vorbereitet?
Nein,
ich bin Autofahrer.
Sei es jetzt Autofahrer oder schwanger oder stillend oder weiß der Kuckuck was, das ist ja, soll bei Familien vorkommen.
Oder Kinder.
Alles Mögliche.
Also bei uns
gibt es das tatsächlich,
die Kinder bekommen,
heißt es immer Kinderwein und die bekommen dann halt in einem Weinglas, bekommen die Traubensaft.
Also diesen Aber bereitest du da gezielt was vor? Also machst du dir Gedanken zu, wenn jetzt die Petra kommt und die gerade schwanger ist, was kann ich
total machen. Das habe ich gelernt, wie es so schön heißt, einstmals mit meiner damals schwangeren Frau im Noma und die haben dann eine Saftbegleitung gemacht. und hatten so abgefahrene Gemüsesäfte. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, das nachzubrauen. Fand das geschmacklich teilweise sehr herausfordernd auch, aber ich finde, dass man schon ein paar gute Gemüsesäfte finden kann oder Getränke, die das irgendwie ermöglichen, dass der andere mitmachen kann, dass er da irgendwie nicht ausgeschlossen ist und quasi mit seinem Wasserglas da rumsitzt. Auch coole Getränke vorstellen, die auch fetzig sind. Jetzt, also jenseits von jetzt Tonic mit Minze, sondern also auch wirklich ruhig mit Säften. Gibt es ja inzwischen auch fertig schon relativ verrückte Sachen. Und das kann man ja auch halbwegs auf so einen Braten irgendwie einstellen. Da findet man ja auch total dunkle Säfte oder weiß der Kuckuck was. Ja, gibt es ja so viele coole Sachen und ich finde das überhaupt nicht, hier wäre nicht Trinkpflicht raus, das ist totaler Quatsch.
Also ja, auch Säfte und selbst da, also wenn du einen ganz, ganz handwerklich perfekt produzierten, keine Ahnung, Schattenmorellensaft, der richtig Säure gut hat, der eine schöne, eine ganz leichte Süße, aber eben keine überproportionierte Süße, oder wenn du irgendwie so einen richtig trockenen Apfelsaft hast, also mit dem du richtig arbeiten kannst, um bei den Säften, du kannst auch mit Tees arbeiten, du kannst mit Kombucha arbeiten, du kannst mit, also es gibt so viele Möglichkeiten, ein tolles Tonic Water, wenn das richtig gut gemacht ist, also nicht den Billigkram in einer Plastikflasche, sondern da ein richtig, richtig tolles, also kannst du auch durch den Abend begleiten und würde es vielleicht nicht nur für die einzelne Person, sondern auch gerne für alle am Tisch offerieren. Absolut, diesen ganz großen...
Da kannst du mal ein Päuschen machen auch, ne, wenn du dann selber merkst.
Richtig, also du musst nicht nur Wein trinken,
um zu
trinken.
Soll ja lang sein, oder so ein Familien, soll ja irgendwie, wenn dann alle nach 2 Stunden, also die einen sind im Fresskoma, weil sie sich irgendwie jeder eine ganze Ente reingehauen haben. gibt ja auch mal so Familienmitglieder, ne, die dann irgendwie, du guckst du nicht hin, zack. Jetzt, wie, Brust und Keule schon weg, guck, Mensch.
Der Hals ist auch lecker.
Genau so. Mensch, Streiklöße, Chapeau, ja. Also nein, und dann hast du die da völlig, die sitzen dann irgendwie da, Hose auf, Hemd auf, brauchen ihre Serviette überhaupt nicht zum Reinigen von Mund und Hände, sondern nur zum Schweiß abwischen. Also hast du ja die einen und dann hast du die anderen, die irgendwie dann vielleicht irgendwie, ne, also wenn Oma Käthe ist halt irgendwie das Trinken auch nicht mehr gewohnt, wenn die dann völlig fertig ist. Nein, aber wenn du dann halt merkst, dass so, du baust ein bisschen ab und halt nur Wasser ist dann langweilig und kannst dann halt irgendwie auf sowas auch ausweichen. Da sei nur erwähnt, dass es vielleicht nicht immer sinnvoll ist, den allersüßesten Saft dann dazu zu nutzen, weil das irgendwie auch aufs Gemüt schlagen kann. Aber ich finde, sich zumindest über coole, nicht alkoholische Getränke Gedanken zu machen, finde ich wahnsinnig wichtig und gut.
Mega.
Und richtig. Mhm. Und wie gesagt, auch bei den Kindern machen wir das auch im Sinne von, es ist etwas Besonderes, ja, ein besonderes Essen, ein besonderer Moment, und dann gibt es natürlich auch in dem schicken Glas und so weiter irgendwie, dass da auch diese Besonderheit klar wird.
Mhm. Also eben, wie gesagt, also finde ich auch diese Wein- oder die Saftfolge für Kinder oder eben für die nicht trinken dürfen, ganz respektvoll deren Situation gegenüber. Für alle anderen spannend zu sehen, was eben auch Saft kann, was Wein nicht kann, was Wein kann, was Saft zum Beispiel nicht kann. Vielleicht darf ich, und dann würde ich dich danach entlassen, lieber Lars, die Frage noch stellen, was ist für dich eine akzeptable und kommode Menge, die man pro Person an einem solchen Abend einplanen sollte? Und die Frage, soll ich meine Meinung vorherschicken oder willst du damit das Schlusswort halten?
Boah, ich finde die, also mir ist das egal. man muss auf jeden Fall, also meine grundlegende Herangehensweise ist, man muss immer Reserven bereithalten, ja, weil man nicht weiß, wie es wird, und dann irgendwie kommt man sich dann mit Onkel Herbert doch näher, als man dachte, und dann dauert es irgendwie noch länger und dann sitzt man ganz lang, dann kann man ruhig noch ein paar unterstützende Getränke auf Tasche haben. Ansonsten würde ich das jetzt eher so gastromäßig beurteilen. Also ich würde da pro Gang, also je nachdem, was er mal gebracht hat, pro Gang irgendwie 0,1. Und wenn das der einzige Hauptgang ist, dann glaube ich, wirst du so in der Planung mit 2 Gläsern pro. Also wenn du jetzt nur einen Hauptgang machst, würde ich so mit 2 Gläsern, würde ich schon planen. Plus halt Aperitif, plus Reserve wäre jetzt so meine Herangehensweise, wenn es jetzt darum, also darauf, darauf abzielt zu sagen, wie viel muss ich kaufen oder um das jetzt zu planen.
0,1 finde ich ganz schön knapp. Also,
ich bei mehreren will jetzt Gängen?
Irgendwie der Säufer hier in der Runde, pro Gang. Und das finde ich auch im Restaurant knapp, weil also wenn du dich mit dem Wein beschäftigst und mal riechst und schmeckst und so weiter oder auch mal gedankenlos trinkst, dann ist der Wein leer und der Gang kommt. Das finde ich irgendwie, also dann würde ich schon so auf 0,15, 0,2 ungefähr gehen. Bei den meisten Abendessen gibt es ja... Ja, dann also ein sehr beherztes, ein sehr wohlwollendes.
Ja, ich bin aber größerer Fan davon, lieber also dann gerne plus. Nachschenken. Also das meine ich dann mit der Reserve. Also so.
Dann verlierst du aber einen Überblick. Das finde ich manchmal eben auch gar nicht so ideal, wenn du immer nachschenkst. Und daher, aber ich würde vielleicht, also so bei der Grobplanung eines Abends.
Onkel Peter hat sehr viel 0,1er getrunken.
Aber er ist bei 0,1 geblieben.
Ja, ganz hardcore 0,1, aber eben auch davon halt 10. Ja.
Ja, aber pro Abend rechnet man spielend mit einer Flasche pro Person, was ja eigentlich schon relativ viel klingt, aber auch nicht viel ist, wenn du davon ausgehst, dass so ein Abend vielleicht 18 Uhr beginnt und dann irgendwie 21, 22 Uhr frühestens irgendwie ausklingt. Wenn du pro Stunde mit 0,2 rechnest, was ja auch nicht so viel ist, vorausgesetzt, du hast ja entweder sehr viel oder gar nichts zu sagen, dann trinkst du ja entweder besonders viel oder besonders viel. So bei so einem relativ normalen Abend ist 0,2 pro Stunde, finde ich, recht überschaubar. Und wenn das du jetzt dann eben so 5, 6, 7...
An. Also wenn ich so wenn ich habe so ein paar Freunde im Sinn, wenn ich die einlade, komme ich auch mit der einen Flasche überhaupt gar nicht hin. Aber also es ist... Kommt wirklich drauf an, wann du anfängst.
Ja, und eine Flasche pro Person erscheint vielen im Bewusstsein relativ viel, ist es aber nicht. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und ich würde dann schon so anderthalb Flaschen pro Person plus eben, und ich finde da deine Reserven, da bin ich auch ein Riesenfreund von, weil es ist tragisch zu überlegen, okay, wir haben jetzt noch 4 Stunden Veranstaltungszeit und noch eine Flasche. Wen können wir schnell ausladen? Oder wo ist die nächste Tankstelle? Flaschenpost liefert, glaube ich, nicht an Heiligabend, oder?
Keine Ahnung, ich bin nicht so... Nee, weiß ich nicht. Also,
Wollen wir auch nicht bemühen. Also daher, das wäre schade. Bemühen,
aber sowieso nicht man muss Reserven haben. Also man muss ja auch... Es gibt ja auch den Morgen danach und... Nein, ich habe tatsächlich... Und da muss ich dir einen Vorwurf machen. Also nicht am nächsten Morgen, aber bei den... als wir noch so diese längeren Menüs zusammen geplant haben, das waren dann ja schon so 6, 7 Gänge, dann haben wir ja eigentlich immer einen Weinwechsel gemacht. Also, ne? Und da war es eben auch oft so, dass ich gemerkt habe bei den Gästen, auch unterschiedlichsten Gästen, das ist zu viel. Und habe dann teilweise eben nicht 6 Weine aufgemacht.
Die Sachen selber getrunken.
Hab dann also einen Wein für 2 Gänge gemacht. Ja, hatten wir ja schon immer auch Reserven geplant. Also der war da, aber jetzt auch rein sensorisch habe ich gemerkt, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel. Und habe dann immer Essen vorenthalten. Und habe dann am nächsten Tag das Menü nochmal nachgegessen. Also von den Sachen, die übrig waren, und habe dann so die Sachen, die es am Vorabend nicht gab, habe ich dann nachgetrunken. Allerdings zugegebenermaßen auch nicht am Morgen, sondern eher so am Nachmittag. Weil, das ist vielleicht noch so ein Schlusswort, man darf seine Gäste auch nicht überfordern. Also ich glaube, ich habe das, vielleicht muss ich mir das selber auch vorwerfen, manchmal ein bisschen viel gewollt und erwartet und eigentlich jemandem, der nur so gemütlich essen wollte und irgendwie so ein Glas halt dazu trinken und dann habe ich dem irgendwie 8 Gänge Essen um die Ohren geschmissen und den Wein und den das und den die Vorspeise und dann hinten raus und na und da und dann noch einen riesen Vortrag über den fucking Kaffee gehalten. Wir sind für Frieden.
Ich finde in der Tat auch, dass das Wort Resteessen viel zu negativ behaftet ist aufgrund der Wortwahl. Also ich finde nachprobieren besser.
Ja, nachprobieren. Sehr, sehr schön. Ja, das Resteessen ist ja vor allem auch deshalb gut, weil dann teilweise ja manche Sachen aufgrund, also die eine Nacht, die hat ihnen nicht schlecht getan. Das Durchziehen.
Ja, das nochmalige Erwärmen, also da, ja.
Herrlich.
Ja,
ich habe einen Mörderhunger und ich habe jetzt eine Mördervorfreude auf dein Weihnachtsfest. Nein, ich sitze ja gefühlt im Flugzeug am 24.
Ich würde gern mit dir tauschen, in Anbetracht dessen, wenn ich aus dem Fenster gucke und hier ist gerade Tauwetter in Dresden. Von dem her, wollen wir nicht mal Männertausch machen? Also ich würde mit deiner Frau nach Bali fliegen und du kochst.
Das ist ein total netter Vorschlag, lieber Sie. Aber ich würde würde ich in diesem Fall abschlägig bescheiden. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Also ist das auch ein wahnsinnig anstrengender Flug. Also es sind, wie wir einmal 6, einmal 11 Stunden fliegen, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Mann. Außerdem ist das da total warm und ich weiß auch, dass dir diese hohe Luftfeuchtigkeit ja nicht bekommt. Du bist ja schon ein bisschen älter, da kommen dann auch so Räume und Gicht dazu.
Komm, hier kommt nichts Sinnvolles mehr bei raus. Dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, Lars.
Frohe Danke Weihnachten.
Für die vielen schönen Gedanken und
wir hören uns
auch natürlich unseren Zuhörern.
Wir ganz, hören ganz uns lieben, wieder alle zusammen, würde ich sagen,
im neuen Jahr.
Im neuen Jahr. Und dann melden wir uns, oder ich mich von Bali. Das wird eine Premiere.
Wow. Ich freue mich drauf. Und
ich versuche bis dahin irgendein Getränk zu besorgen, was ich in die Höhe strecken kann, damit wir dann quasi anstoßen.
Aufs neue Jahr.
Und in diesem Sinne, also allen ein frohes, gesundes, gemütliches, besinnliches, Wein- und Essenreiches Weihnachtsfest.
Und danke für die Begleitung im Jahr 2022.
Jetzt rollern die ersten Tränen. Der Weihnachtsmann lächelt mir zu. Also, frohe Weihnachten.
Bis bald, frohe Weihnachten.